Voices for the Networked Society, the podcast of the Weizenbaum Institute.
Herzlich willkommen zum Podcast Voices for the Networked Society, der Podcast meiner Forschungsgruppe Datenbasierte Geschäftsmodellinnovation hier am Weizenbaum Institut. Ich bin André und freue mich sehr, heute als meinen Gast eine sehr geschätzte Kollegin von mir begrüßen zu dürfen, Frau Professor Dr. Sigrid Hartung von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Hallo Sigrid, schön, dass du dir die Zeit für ein Gespräch mit mir nimmst.
Hallo André, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Gemeinsam mit dir will ich in der heutigen Podcast-Folge über Narrative der digitalen Bildung sprechen. Das heißt also, welche Themen, welche Mythen, sagen wir auch Buzzwords, prägen unsere Wahrnehmung und unsere Einstellung über digitale Bildung. Das Thema digitale Bildung ist ja sehr komplex und hält dementsprechend auch sehr viele Narrative bereit. Ich habe mich heute für drei Narrative entschieden, die ich ausgewählt habe, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Und das sind Narrative, die finden wir nicht nur im wissenschaftlichen Diskurs, sondern die werden auch immer wieder im massenmedialen Diskurs aufgegriffen. Unser Gespräch soll Aufschluss darüber geben, was ist eigentlich dran an den Narrativen, wie gehen wir mit solchen Narrativen um und warum ist es besonders jetzt so spannend, sich mit solchen Narrativen auseinanderzusetzen. Bevor wir jedoch hier starten, will ich dich gerne darum bitten, dass du unseren Zuhörern kurz erzählst, was machst du genau, was sind deine Themenschwerpunkte und was sind aktuelle Herzensprojekte?
Ja, vielen Dank. Ja, wer bin ich? Ich bin Sigrid Hartung. Ich bin seit einigen Jahren in der Wissenschaft unterwegs und bin auf einem sehr spannenden Werdegang in einer Professur für Transformation von Governance gelandet. Das ist ein ganz spannender Begriff, der sich vor allen Dingen mit dem Wandel von Steuerung beschäftigt. Also wie wird unsere Gesellschaft eigentlich so gesteuert, dass sie so funktioniert, wie sie funktioniert oder auch nicht funktioniert, und mit einem ganz besonderen Schwerpunkt auf das Bildungssystem. Und da wir heute in einem digitalen Zeitalter leben, sind halt Daten und digitale Daten und Algorithmen und sowas total relevant dafür, wie Steuerung halt funktioniert. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in der Professur einen ganz besonderen Schwerpunkt eben auf Fragen der Datafizierung und Digitalisierung von Bildung haben und da sehr viel spannende Projekte machen. Und das ist eine relativ breit angelegte Forschung, sehr viel international. Also wir gucken viel in andere Länder, um auch verstehen zu wollen, warum ist das bei uns so, wie es ist? Und kann man vielleicht woanders auch was Spannendes sehen, was für uns hier relevant ist und so weiter. Aber wir arbeiten auch viel wirklich an der Praxis, mit der Praxis. Und da haben wir im letzten Jahr ein Projekt einwerben können, da freue ich mich ganz besonders drüber, das heißt SMASH, Smarte Schulen. Und man assoziiert ja mit Smart ganz viel so, ne, Smartphones oder Smartboards und assoziiert damit schnell ein Mehr an Digitalisierung. Aber mit dem Projekt haben wir tatsächlich vor, mit den Projektschulen, mit denen wir dort arbeiten, eine, wie wir sagen, vor allen Dingen nachhaltige, solide und auch pädagogisch sehr durchdachte Digitalisierung zu fördern, die also nicht nur sagt, gute Digitalisierung ist rein mit der Hardware in die Schulen, sondern was soll das eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Was wollen wir damit eigentlich? Und so weiter. Das ist ein Projekt, wo wir momentan viel machen und wir haben eine Transferinitiative, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Die nennt sich Unblack the Box und die mache ich zusammen mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, wo wir versuchen, das, was wir in der Wissenschaft alles so erforschen und was wir meinen, was irgendwie wichtig wäre für die Welt zu wissen und für die Praxis, was aber die Praxis so erstmal gar nicht greifen kann, weil das so wahnsinnig abstrakt ist oder irgendwo herkommen mit Begriffen, dass wir das versuchen, anschlussfähig zu machen. Also so aufbereiten, dass eine Lehrkraft, ein Schulleiter, ein Schüler, eine Schülerin, Eltern das begreifen können und auch mitreden können. Also uns liegt daran, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Das können sie aber nur, wenn sie verstehen, was das soll und warum es für sie relevant sein soll, dort ihre Stimme auch mit zu erheben. Also Beispiel in Algorithmen gucken. Das macht man als Praktiker jetzt nicht so häufig. Und wir versuchen, Wege zu finden, wie kriege ich das denn hin, dass man es lernen kann und auf eine sehr niedrigschwellige Art und Weise. So als vielleicht ein paar Einblicke. Wir machen vieles mehr, aber das sind so die momentan Herzensprojekte, die wir verfolgen.
Dann erstmal vielen Dank und wow, das ist sehr viel. Ich muss überlegen, wo ich anknüpfe. Ich glaube, ich greife gleich eins deiner Projekte auf, und zwar das Projekt Smash. Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr versucht, ich wiederhole dich, nachhaltig, pädagogisch sinnvoll und bedarfsgerechte Digitalisierungskonzepte für Schulen zu entwickeln. Das ist eine ganz fabelhafte, aber ich stelle mir auch sehr, sehr komplexe Aufgabe vor. Und da möchte ich, glaube ich, auch gerne gleich das erste Narrativ aufgreifen, was sich immer wieder in den Massenmedien, aber eben auch im wissenschaftlichen Diskurs finde, und zwar, dass die Integration von digitalen Bildungstechnologien oder digitalen Elementen und Methoden, um das vielleicht ein bisschen weiterzugreifen, das verspricht ja einen sehr transformativen Charakter auf das bestehende Bildungssystem und auch auf die Bildungsinstitutionen auszuüben. Und vor allen Dingen die frei zugänglichen Technologien sollen ja insbesondere auch dazu beitragen, dass, jetzt nehme ich auch wieder Buzzwords, auf Bildungsungleichheiten reduziert werden, die Bildung demokratisiert wird und auch ein Stück weit die digitale Kluft geschlossen wird. Das heißt, es ist ja ein großes Potpourri an Anforderungen an die digitale Bildung, die da hier auch versprochen wird. Meine Frage an dich: Schafft es denn die Technologie wirklich, dass das System der digitalen Ungleichheit durchbrochen wird? Und wenn die Digitalisierung das tatsächlich bewerkstelligen kann, was braucht es denn, damit wir eine echte und eine sinnstiftende Transformation bewirken können?
Ich versuche es mit einer einfachen Antwort, um einzusteigen, nämlich, dass es naiv ist zu meinen, eine Technologie alleine hat eine transformative Kraft in eine hoffentlich positive Richtung. Die Digitalisierung per se, also beispielsweise ich benutze jetzt einen Laptop oder ich benutze irgendwie ein Smartphone in meinem Unterricht oder benutze ein digitales Verwaltungssystem in der Schule statt Zettel und Stift, das ist erstmal dann da. Und was das macht, das ist tatsächlich eine sehr ambivalente Frage und die ist erstmal ungeklärt. Also die Technologie an sich macht das nicht, dass sie mehr Bildungsgleichheit herstellt oder per se mehr Partizipation, also Demokratie irgendwie fördert. Man kann Technologien dafür einsetzen, dass sie in diese Richtung etwas tun, dass sie also zum Beispiel in der Anlage einer Technologie, eines Designs, eines Programms etwas einbauen, was sicherstellt zum Beispiel, dass auch Kinder aus einem bildungsbenachteiligten Hintergrund es einfach haben, zum Beispiel ein Programm zu bedienen oder sowas. Das kann man machen, aber mit jeder Technologie stecken sozusagen beide Facetten drin. Es kann alles Mögliche damit bewirkt werden und genauso kann es sein, dass ich dieselbe Technologie in zwei unterschiedlichen Kontexten einsetze und in einem Kontext führt die gleiche Technologie wie im anderen zu einem Mehr an Bildungsgleichheit und im anderen bewirkt sie genau das Gegenteil. Und das ist so ein bisschen auch das Narrativ von Smash, was wir verfolgen. Ich könnte sagen, so eine Art Counter-Narrativ zu diesem Narrativ, was du gerade vorgestellt hast, dass wir eben sagen, uns bringt gar nichts mit der Digitalisierung, wenn wir nicht bei der lokalen Schule, beim Kontext, bei dem, was die Akteure sind, die da überhaupt unterwegs sind, mit bestimmten Werten, mit bestimmten Hintergründen, einem bestimmten familiären Background, einer bestimmten Fachexpertise und so weiter, wenn die nicht das Heft in der Hand halten und sagen, was brauchen wir denn und wofür soll denn was genau dienen und von dort ausgehend dann eine Digitalisierung zu gestalten. Das ist so ein bisschen Anti-Standard-Lösung und das ist mutig, weil die Welt ist in eine Richtung unterwegs, in der Standardlösungen immer dominanter werden und auch in der Bildung immer weiter irgendwie auch promotet werden. Es macht es einfacher, wenn wir eine Standardlösung für alles haben, irgendwie Single Sign-On. Man muss nur einmal sich einloggen, dann hat man alles in einem, auf einem Dashboard oder sowas. Und wir sagen ihm, naja, die Standardlösung mag schön und einfach und gut sein, aber die Gefahr ist sehr, sehr hoch, dass sie an dem lokalen Kontext, der aber entscheiden muss, dass sie an dem vorbeischrappt. Genau, es gibt viel mehr noch an Narrativen, die wir da verfolgen, aber das vielleicht mal als erste Antwort auf deine Frage.
Ja, lass uns gleich beim lokalen Kontext bleiben. Es ist spannend, was du hierzu sagst. Bildung ist etwas sehr Heterogenes und eigentlich sollte oder kann die Digitalisierung ja dazu genutzt werden, dass wir eben diese Heterogenität, diese Vielfalt auch besser kultivieren können mit Standard- oder Komplettlösungen, wie du das so schön beschrieben hast, die den lokalen Kontext bzw. individuelle Gegebenheiten eben nicht mitdenken, erreichen wir ja eigentlich das genaue Gegenteil und lassen uns, ja, wir können fast sagen, auf eine One-Size-Fits-All-Lösung ein. Eine Herausforderung, warum eben wirkliche Innovationen im Bereich digitale Bildung nur bedingt greifen, ich denke jetzt eben ganz bewusst an den Bereich der Bildungstechnologien, der EdTech, sehe ich aber auch in den bestehenden Bildungssystemen. In Gesprächen mit den Entwicklern von Bildungstechnologien wurde mir oft berichtet, dass innovative Ideen nur auf den privaten Nachmittagsmarkt greifen, beziehungsweise primär dort greifen, weil beispielsweise das Schulsystem in einem Bundesland den Einsatz dieser Bildungstechnologien nicht erlaubt. Wie können wir deiner Meinung nach dieses Spannungsverhältnis auflösen?
Ich glaube, worauf wir hier ein bisschen zusteuern, ist, dass wir darüber reden, in was für Dilemmata wir da wirklich stecken mit der Digitalisierung von Bildung. Ich bin jetzt mehr so im Schulbereich unterwegs. Und das eine ist wirklich, dass wir eine Produktexplosion entwickeln, die oder mit der zu tun haben, die pädagogisch nicht durchdacht ist, wo wir sagen, oh, das ist echt nicht gut, wenn die jetzt so ins Bildungssystem reinkommt und sich da frei entfalten kann und im schlechten Fall irgendwie einen Datenkapitalismus implementiert oder sowas. Aber auf der anderen Seite haben wir ein Schulsystem, was an sich schon extrem viele strukturelle Defizite hat. Und wenn jetzt eine Digitalisierung reinkommt, die irgendwie passend gemacht werden muss für diese strukturellen Charakteristika eines Schulsystems, ich nenne mal als Beispiel, für dass wir in Stundenhäppchen agieren müssen, dass es immer irgendwie um abprüfbare Lerneinheiten gehen muss, die unbedingt irgendwie benotet werden müssen, dass irgendwie es immer um Versetzung geht, dass Dinge im Klassenverband passieren müssen. Das sind ja alles strukturelle Zwänge. Wenn da die Digitalisierung reingequetscht wird, dann ist es halt auch, führt es dazu, dass das, was Digitalisierung an vielen Stellen vielleicht könnte, ja, also dass man Technologien entwickeln könnte, die all diese Dinge aufbrechen und wirklich ganz spannende, neue, wirklich dann innovative Lernformate aufmachen könnten, dass die aber immer wieder eingedampft werden, weil die darauf irgendwie passen müssen.
Ja, die Markteintrittsbarrieren sind tatsächlich sehr hoch. Das sehe ich auch selbst, wenn ich mit EdTech-Anbietern spreche, die eben versuchen, neue Wege zu gehen. Man hat natürlich einmal die Überzeugungsarbeit, wie du schon sagst, eine Lehrkraft, die an ihre tradierten, bewährten Methoden gewohnt ist, dann eben auch dafür zu begeistern, zu sagen, probier dich mal hier aus. Und auf der anderen Seite aber eben nochmal die Restriktion, was das Bildungssystem selbst vorgibt, zu sagen, das können wir aber nicht anwenden, weil wir beispielsweise, wie du schon gesagt hast, in Schulstunden denken oder weil wir Fächer separat betrachten und eben kein projektorientiertes Arbeiten zum Beispiel anbieten. Das sind solche Sachen. Also das Bildungssystem muss sich auf jeden Fall ändern, das können wir festhalten. Etwas anderes, was du gerade schon zweimal hast du es aufgenommen, und zwar einmal die Standardlösung, das war auch bezogen auf das Projekt Smash, die ist eigentlich gar nicht gut. Und das ist ja auch eigentlich ein Narrativ, mit dem die Bildung, das ist auch das zweite Narrativ, in das ich einsteigen möchte, digitale Bildung ja auch ein bisschen wirbt. Und zwar, dass wir mit digitalen EdTech-Anwendungen auch immer heterogenere Bedarfe von verschiedenen Zielgruppen befriedigen können oder befriedigen sollen. Zumindest wird das ja auch immer wieder gespiegelt, dass ich selbstständiger und individueller lernen kann. Aber meine Frage an dich, Sigrid, wie kann denn Digitalisierung dazu beitragen, dass wir eben eine solch komplexe und große Aufgabe eines nicht standardisierten Lernens, ich nenne es jetzt bewusst so, eben gestalten können oder besser gestalten können?
In der Hinsicht finde ich, glaube ich, zunächst sehr wichtig, dass man bei diesem Narrativ mit der Vorstellung aufräumt, Individualisierung hätte man vorher nicht gehabt oder das wäre jetzt irgendwie was ganz Neues, womit sich das Bildungssystem gefälligst mal beschäftigen soll. Seit Jahrzehnten, Jahrhunderten kämpft die Pädagogik um einen irgendwie stärker individualisierteren Unterricht und hat da ganz spannende Methoden entwickelt. Klassenräume sehen auch ganz oft gar nicht so aus, wie das EdTechs gerne darstellen. Ja, dass du da so vereinzelte Inseltischchen hast mit einer Kreidetafel vorne. So sehen ganz viele Klassenräume auch heute schon gar nicht aus. Und ich hatte vorhin gesagt, so ein bisschen wieder der Standardlösung. Ich glaube, man muss da wirklich ganz schön genau hingucken, dass man eben nicht Individualisierung versprochen bekommt und am Ende hat man was Schlechteres als vorher, weil man wirklich eine Standardlösung präsentiert bekommt, wo Personalisierung zum Beispiel nur bedeutet, dass ich die Schülerinnen und Schüler in einem algorithmischen Modell in drei Gruppen sortiere und die kriegen dann irgendwie unterschiedliche Lernaufgaben von der Lernplattform. Was ist denn das für eine Form von Personalisierung? Also das ist so ein bisschen, wo man wirklich gucken muss, was wird mir versprochen und was steckt eigentlich im Design? Also was wird denn da verstanden als Personalisierung? Und da gibt es einen Haufen interessanter Forschung zu, die eben auch guckt, was kann das überhaupt nur bedeuten, zum Beispiel in einer adaptiven Lernplattform oder wenn ich jetzt irgendwie muss ich ja irgendwas Sensorisches einfangen, zum Beispiel von einem Lerner, von einer Lernerin. Also entweder was klickt er oder sie, oder wenn ich irgendwie moderner denke, dann fange ich zum Beispiel Augenbewegungen ein oder irgendwelche Herzraten oder so. Aber das sind alles eben Proxies, nennt man das in der Wissenschaft, also so Platzhalter dafür, was ich meine, was die Person wäre oder was sie braucht. Und da gibt es riesige Brüche, was am Ende rauskommt im Modell und was man eigentlich einfangen wollte. Und die Pädagogik, die hat da aus guten Gründen sehr starke Bedenken, zu sagen, automatisch anzunehmen, das wäre eine bessere Individualisierung, als was man irgendwie vorher schon entwickelt hatte oder woran man eigentlich auch arbeiten könnte im Sinne von analoges Lernen und Lehren im Klassenraum kann immer noch wahnsinnig viel ausgebaut werden, was Individualisierung angeht. Dafür brauche ich keine digitalen Technologien. Und das ist wirklich ein Narrativ, wo ich sage, da haben wir echt noch zu tun, damit aufzuräumen. Und da steckt ganz viel drin, was wirklich in der letzten Instanz oftmals ins Gegenteil umschlagen kann, wenn man Pech hat.
Du hast jetzt gerade ganz viel genannt. Ich will mal gucken, ob ich einige von den Punkten noch aufgreifen kann, die ich ganz interessant fand. Also erstmal, ich gebe dir vollkommen recht, auch wenn wir keinen Einsatz von datengetriebenen Lerntechnologien haben, haben wir immer in jeder Unterrichtsumgebung auch einen gewissen Grad am personalisierten Lernen vorliegen, schon seit Jahrhunderten allein, wenn wir Mimik und Gestik des Gegenübers, wenn wir darauf eingehen, das ist schon der erste und eigentlich auch einer der höchsten Grade der Personalisierung, diese zwischenmenschliche Interaktion, die Technik, auch du hast gesagt, mit Proxys versucht man bestimmte Dinge schon anzufangen. Ich habe mir das mal in China angeschaut, in dem sehr viel Classroom Monitoring stattfindet. Aber natürlich kann das nur, davon bin ich zumindest fest überzeugt, von Mensch zu Mensch passieren, diese zwischenmenschlichen Interaktionen. Das andere, was du auch angesprochen hast und was ich auch sehr interessant im Diskurs finde, ist natürlich auch allein, was unter Personalisierung verstanden wird. Es gibt die einen, die sagen, personalisiertes Lernen mithilfe von Technik bezieht sich vor allen Dingen auf Lerngeschwindigkeiten, die ich anpasse. Die anderen sagen häufig, das hast du auch kritisiert, okay, es geht darum, dass Inhalte und Lernerfahrungen letztendlich individuell den Lernenden dann hier zur Verfügung gestellt werden. Und auch das, ja, wenn wir uns heute in die Forschung gucken, ist oftmals so, dass es eigentlich auch standardisierte Musterlösungen sind für verschiedene Lerntypen. Ich habe noch eine andere Rückfrage und zwar, wir haben das schon leicht tangiert. Du hast gesagt, es werden halt viele Versprechen auch gemacht, gerade mit dem Narrativ der Individualisierung oder Personalisierung. In Zeiten von Homeschooling ist das natürlich auch sehr attraktiv. Ich habe mein Kind zu Hause, jetzt muss ich aber selbst arbeiten und jetzt gibt es EdTech-Anbieter, die eben versprechen, ihr Kind kann mit unserer Software vollumfänglich, individuell, intuitiv Spanisch lernen oder Englisch lernen, was auch immer. Wie kann ich mich denn als Lernender oder in dem Fall, wenn ich jüngere Kinder habe, als Eltern oder vielleicht auch Lehrkraft darüber informieren, ob eine Technologie wirklich das halten kann, was sie verspricht? Gibt es hier vielleicht, hast du eine Empfehlung? Ich denke jetzt auch gerade an Black the Box. Ich habe mir eure Seite ja mal angeguckt. Also was würdest du, ja, bleiben wir mal bei den Eltern mitgeben. Wo sollten sie drauf achten, wenn die solche Überraschungseier offeriert bekommen?
Ja. Ich möchte aber vorweg, bevor ich irgendwie auf diese Frage versuche zu antworten, einmal sagen, du sprichst ja vom Homeschooling und wie soll das denn dann überhaupt gehen? Ich wehre mich dagegen und versuche das auch immer zu sagen, dass wir jetzt so automatisch annehmen, das wäre jetzt ein Dauerzustand. Das verkauft die EdTech halt gerne, ne? Dass jetzt, schau mal, Corona, das wird nicht die letzte Welle gewesen sein und auch nicht die letzte Pandemie. Stellt euch darauf ein, liebe Eltern, die Zukunft des Homeschooling. Und ich sagen, das ist ein ganz gefährlicher Gedanke. Wir brauchen unsere staatlichen Bildungseinrichtungen. Und es ist jetzt Gott sei Dank so, dass die Politik auch da angekommen ist, zu sagen, lass die Schulen so weit offen, wie es geht, weil die brauchen wir. Und dass man eben nicht meint, man könnte das ersetzen durch ein Homeschooling, wo so ein Elternteil mal ins Wohnzimmer springt, mal kurz über, weiß ich nicht, den Zoom-Account guckt und wieder rausspringt und dann hat man irgendwie einen erfolgreichen Bildungstag und man hat ja jetzt Evidenzen ohne Ende, dass das eben überhaupt nicht funktioniert. Und da würde ich also auf jeden Fall sagen, wenn wir darüber sprechen, wie wollen wir mit Eltern in einer hoffentlich produktiven Partnerschaft eine gute Digitalisierung von Bildung voranbringen, dann sollten wir nicht dabei anfangen zu sagen, wir werden das eben müssen, weil die Pandemie wird uns jetzt dauerhaft dazu zwingen. Das wird sie hoffentlich nicht. Und das ist auch der falsche Ansatzpunkt. Und ich glaube, wenn wir dann wirklich anfangen, uns hinzusetzen und darüber zu sprechen, wie können wir denn eine Gestaltung der digitalen Umgebungen machen, sodass diese ganzen problematischen Effekte oder problematischen Seiten idealerweise eingedämmt werden oder wir es in der Hand halten, das zu gestalten, das ist ein dauerhafter Prozess, der ist noch nicht mal vernünftig angefangen. Also wir sind jetzt noch gar nicht irgendwo, wo ich sagen könnte, das ist ein gutes Best Practice, guck mal da oder hier, sondern das braucht auch ein komplettes Umdenken nochmal, weil ich ja ohne zu sagen, die Digitalisierung soll raus aus Schule, das würde ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, wir müssen das irgendwie machen, wir brauchen das und es gibt auch ganz tolle Möglichkeiten. Aber es ist ja erstmal ein systematisches Infragestellen. Und das erfordert sozusagen nochmal einen ganz großen Schritt woanders hin. Und da kann man sich ja mit den Eltern gemeinsam hinsetzen.
Das war jetzt ein flammendes Plädoyer. Ich habe da gleich noch eine Anschlussfrage, also finde ich total toll. Kennst du solche partizipativen Formate? Also wird das schon irgendwo kuratiert?
Also in der Form ist es mir noch nicht begegnet. Wir arbeiten ganz fett da dran, gerade mit Unblack the Box und mit Smash solche Formate zu implementieren. Ich glaube, dass bereits viel gesprochen wird, zum Beispiel zwischen Eltern und Lehrkräften, vielleicht sehr indirekt oder informell. Und das ist jetzt noch nicht so sichtbar geworden, dass man sagen kann, guck mal da, dieses Format gibt es und das implementieren wir auch. Ich glaube, der ganz große Knackpunkt wird, die EdTech-Seite mit an den Tisch zu kriegen. Und das ist selbst für uns Wissenschaftler ein Riesenakt, mit EdTechs in den Austausch zu gehen und irgendwie ein Wording zu finden oder so eine, wie soll man sagen, so eine Art Friedensmission zu implementieren, ne? Dass man nicht sagt, du böser EdTech, weil das bringt auch nichts, und der EdTech-Mensch aber auch sagt, ich will das wissen, was die pädagogisch damit brauchen oder wollen und es geht mir nicht um Absatzmärkte, sondern vielleicht auch um eine kritische Reflexion meiner eigenen Modellierung oder so. Das ist eine riesige Baustelle und auch so ein Graben im Prinzip, aber wir müssen das, da bin ich fest von überzeugt, für die Zukunft überwinden, weil sonst können wir nicht gestalten, sonst werden wir immer hängen bei, ich kann mir zwar zum Beispiel eine Oberfläche von der Plattform angucken, also was sehe ich, wie wird da das Lernen irgendwie sichtbar gemacht, was kann ich tun, aber an die Modellierung komme ich ja an ganz vielen Stellen überhaupt nicht ran. Und wenn wir die einfordern wollen, dann braucht es die EdTech.
Ich bin vollkommen bei dir. Wir brauchen definitiv mehr Formate, die Partizipation und einen Raum zum Austausch fördern. Darüber könnten wir jetzt auch gut noch eine ganze Folge füllen. Die verbleibende Zeit will ich jedoch gerne dazu nutzen, um mit dir über das dritte Narrativ sprechen, was ich mir für heute herausgesucht habe, die Datafizierung. Du beschäftigst dich ja auch mit der Datafizierung der Bildung. Nehmen wir dein Projekt Unblack the Box, eine Netzwerkinitiative für den selbstbewussten Umgang mit digitalen Datentechnologien in Bildungseinrichtungen. Die Überführung der sozialen Wirklichkeit in digitale Datenstrukturen, das ist ja so grob gesagt die Datafizierung, die begegnet uns ja in immer mehr Kontexten. Also personenbezogene Daten werden zum Beispiel in sozialen Medien, bei Self-Tracking-Apps, Streaming-Plattformen und eben auch zunehmend mehr im Bildungskontext erhoben. Beispielsweise über Learn-Management-Systeme oder Cloud-Systeme werden eben Daten gesammelt. Also einmal die personenbezogenen Daten, dann aber auch Clickstream-Daten oder Zulassungsdaten und so weiter und so fort. Das heißt, auch in der Bildung ist mittlerweile dieses Datafizierungsphänomen angekommen. Und das ist ja auch etwas, was ihr bei Unplug the Box unter anderem fokussiert. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich da eure Projektseite zu angeschaut habe, oder nicht das Erste, aber eins, was mir aufgefallen ist, ihr schreibt der selbstbewusste Umgang. Also ihr setzt ein sehr positives Wertgefühl voraus, wenn es um den Einsatz von Datentechnologie geht, oder strebt den an. In meiner Arbeit spreche ich immer von der Selbstbestimmung. Also wenn ich das richtig differenziere, ist das quasi das Next Level zu dem, was ihr fordert. Also mein größter Wunsch wäre, dass wir alle sehr souverän und selbstbestimmt mit Datentechnologie umgehen. Meine Frage an dich, greife ich da zu hoch an, wenn ihr sagt, selbstbewusst und nicht selbstbestimmt?
Uns ging es mit der Initiative erstmal darum, dass wir das Bewusstsein im Sinne eines Wissen über und ein Verstehen von das ein bisschen unterstützen mit dem, was wir versuchen zu verbreiten oder auch Wissen aufzubereiten für zum Beispiel Praktikerinnen und Praktiker. Und dann ist tatsächlich, ich brauche dieses Wissen, um es dann auch gestalten zu können. Und bewusst oder auch selbstbewusst war für uns vor allen Dingen ein Begriff, der sehr gut gepasst hat, weil es uns viel so vorkommt, dass gerade in der Schulpraxis sukzessive mehr und mehr der Druck erhöht wird, immer mehr Druck aufgebaut wird und die Leute weder irgendwie Luft zum Atmen haben, um sich mal mit den Sachen auseinanderzusetzen oder auch in gewisser Weise, was ich vorhin gesagt habe, kritisch nachzufragen, zu sagen, ja, was bringt mir diese Technologie jetzt wirklich mal? Da steht jetzt ganz viel Blubber, Blubber drauf, aber wenn ich das jetzt wirklich mal angucke, was für eine Pädagogik steckt da drin? Was kaufe ich mir sozusagen ein? Wer steckt dahinter? Was will der Mensch eigentlich von mir? Was ist das für eine Expertise, die dahinter steht? Werde ich irgendwie auf einmal zum Apple-Advokat, wenn ich mir irgendwas da aufnehme in meinen Unterricht? Und so weiter. Und dieses Selbstbewusst ist wirklich gemeint, auch ganz bewusst gemeint, als ich bin erstmal, wenn ich zum Beispiel Lehrkraft bin, ein pädagogischer Experte. Ja, da sind ganz viele, die mir momentan erzählen, wie ich das machen müsste. Und ich bin ja so von vorgestern. Aber ich bin erstmal ein pädagogischer Experte und ich habe Fragen. Und ich habe Fragen aus gewissen Gründen. Und diese Gründe sind legitim. Und deswegen ist das dieser Begriff.
Das sind tolle Fragen, die ihr da aufwerbt, auf jeden Fall. Bleiben wir bei der Datafizierung der Bildung. Hier wird ja auch immer versprochen, dass eben, wenn wir mehr Daten erheben, wir auch tatsächlich mehr über den Lernprozess erfahren können und das Lernen im besten Fall optimieren können. Was ist denn da dran? Ist das wirklich so, möglichst viele Daten erheben, um dann zu sagen, jetzt weiß ich, wie du tickst, wie du lernst und jetzt zeige ich dir, wie du es besser machst?
Man merkt ja schon an dem Narrativ selber, was für eine Logik dahinter steht. Also allein schon zu sagen, ich optimiere das Lernen. So, und dann ist ja schon, schwebt ja schon logischerweise die Frage im Raum, was ist denn da Optimierung? Also woran wird das denn gemessen? Weil das impliziert ja eine Messbarkeit. Und tatsächlich ist man dann ganz schnell in der Logik zu sagen, je mehr Daten, desto besser. Und die Daten sind eben das Proxy, mal wieder das Proxy, an dem ich sage, wurde gelernt, wurde nicht gelernt und oder im schlechtesten Fall hat jemand Bildung erfahren oder hat er keine Bildung erfahren. Man hat also eine substanzielle und auch durchaus gewollte Reduktion auf Daten und wir lernen in der Welt seit Jahrzehnten, was passiert, wenn ich mit Testdaten rumoperiere und wenn ich dann daran zum Beispiel knüpfe, wie ich meine, wie die Lehrkraft geleistet hat und wie ich sie bezahlen müsste oder ob ich sie in der Schule halte in anderen Ländern. Und da wissen wir eigentlich inzwischen eine ganze Menge darüber, was wir uns einkaufen, wenn wir auf Daten reduzieren. Spannenderweise hat das nicht dazu geführt, auf die Daten ein Stück weit wieder zurückzunehmen oder diese Art von Daten, sondern die Daten immer weiter auszudifferenzieren und zu sagen, ja gut, wenn die Daten das nicht so gut vermessen, dann brauchen wir halt noch andere Daten dazu, die das noch kontextsensibler machen. Also ich messe jetzt eben bei einer Lernplattform nicht nur, wann klickt jemand auf bestimmte Felder, sondern ich nehme jetzt noch Augenbewegungen dazu. Oder ich meine, da kann man sich ja totträumen, was man alles vermessen könnte an einem Menschen. Bis zur irgendwie genetischen Disposition. Also da ist so viel am Laufen, wo man sich schon fragt, also ich frage mich als kritische Soziologin schon, warum ist das so ungebrochen, dass man sagt, wir verstehen, Datafizierung reduziert das, was wir als Bildung wahrnehmen, als Lernen wahrnehmen, doch massiv. Die Antwort ist aber nicht, sozusagen es in Relationierung zu setzen und dann eben auch zu demystifizieren ein Stück weit, sondern sagen, ja gut, dann brauchst du eben noch mehr Daten. Und auch da, so wie ich vorhin gemeint habe, wir brauchen eigentlich nochmal einen ganz großen Schritt woanders hin, von der Perspektive, bräuchte es hier genauso nochmal einen ganz großen Schritt zu sagen, warum bin ich in diesem Optimierungswahn? Ne? Also und wenn man dann auch nochmal sowas wie PISA ranziehen will, für einen Preis, den ich global nicht mal messen kann. Also manche Systeme werden besser, manche werden schlechter, manche bleiben gleich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, immer mehr Daten bringen wirklich was. Also irgendwie vor 5 Jahren waren wir noch schlechter und jetzt sind wir endlich richtig gut. Und bei der Masse an Daten und der Masse an Geld, die wir auch heute im Bildungssystem in Datenproduktion stecken, könnte man fast mehr erwarten, ne? Ist aber nicht. Also von daher auch da Mut zum Innehalten und nochmal irgendwie überlegen, was soll das Ganze eigentlich? Was nicht heißt, dass Daten raus sollen aus dem Bildungssystem. Wir haben im Bildungssystem immer Daten erhoben. Jede Lehrkraft hat immer irgendwie versucht, etwas messbar zu machen in der Klasse. Aber irgendwo in einer Form von Gewichtung, die sinnvoll ist und die auch immer wieder kritisch überprüft wird.
Ja, ich bin absolut bei dir. Ich meine, es gibt ja schon erste Bewegungen auch auf dem EdTech-Markt, die sagen, wenn ich ein Produkt entwickle, eine Dienstleistung, die auch auf Daten mit basiert, ob das dann in Machine Learning mündet oder wie auch immer, ist ja erstmal dahingestellt. Aber dann versuche ich, datensparsam zu arbeiten. Also ich versuche auch ethisch nur die Daten zu erheben, die tatsächlich, wo ich schon weiß als Anbieter, diese Daten können tatsächlich dazu beitragen, dass ich vielleicht den Lernerfolg oder die Lernleistung etwas steigere. Wir lassen mal das Wort optimieren bewusst hier raus. Die Bewegung gibt es schon.
Aber kommen wir zurück zum Thema. Wie schaut es denn aktuell in der Forschung aus? Gibt es Evidenz darüber, ob Digitalisierung in der Bildung wirklich besser ist?
Du gibst mir mal gar keine Chance, noch auf deine Rückmeldungen noch mal zu antworten.
Wenn du das willst, hau raus. Wenn das schneiden.
Ich finde das so spannend, dass du sagst, dass es da draußen schon EdTechs gibt, die sich Datensparsamkeit irgendwie auf die Fahnen schreiben. Ich finde, das ist eine ganz interessante Bewegung und es gibt ja auch in der Forschung, die sich zum Beispiel mit Daten in Schule, also zum Beispiel Verwaltungsdaten oder so beschäftigen, die auch da sagen, naja, also wenn wir das mit Datensparsamkeit irgendwie ernst meinen, dann müssen wir echt was ändern. Aber ich glaube, dass wir da tatsächlich in einer ganz großen Spannung hängen, dass sich das auch ein Stück weit zuspitzt, weil ich stimme dir zu, es ist da auch da wieder mehr Heterogenität. Man darf nicht sagen, alle EdTechs sind gleich und total datenhungrig und das Ganze geht nur in Richtung immer mehr und mehr und mehr Daten. Aber dieser Trend ist ja nach wie vor ungebrochen. Also die Art, die Menge der Daten, die produziert wird, die Menge der Daten, die von EdTechs benutzt wird, um eben Lerntechnologien zu entwickeln, die Menge von Daten, die irgendwie in Forschung produziert werden und dann in irgendwelchen Datenzentren gespeichert werden, die nimmt ja immer noch rapide zu und wird ja auch immer noch als das Mittel gesehen, um Bildung weiter verbessern zu können, kann auch provokant sagen, um Bildung überhaupt verbessern zu können oder da irgendwie weiter auszubauen. Also selbst wenn es diesen Trend jetzt gibt oder da gewisse Entwicklungen sichtbar werden, glaube ich immer noch, dass das große Narrativ für eine relativ lange Zeit noch relativ ungebrochen bleibt und wir da noch ganz schön was zu tun haben, auch um eben einen Mittelweg zu finden, der ja nicht sagt, ne, Daten sind schlecht oder ich meine, ich als Forscherin erhebe auch dauernd Daten und finde das wichtig und möchte die auch irgendwie wissen als, jetzt komme ich mit deinem Wort zurück, Evidenz für das, was ich meine, irgendwie zu beobachten. Aber das wollte ich noch dazu sagen, wenn das denn erlaubt ist. Und jetzt kommt die Evidenzfrage, ne?
Was war nochmal die Frage? Was sagt denn die aktuelle Forschung? Wie schaut es denn aus um die Evidenz? Das ist jetzt ein sehr wissenschaftliches Narrativ, aber oftmals lese, also in früheren Publikationen, wenn ich von früher spreche, so von vor 5 bis 10 Jahren, hieß es ja immer noch, uns fehlt Evidenz. Und jetzt kommen ja immer mehr Studien, die auch behaupten, ja, wir können hier Evidenz zeigen. Wie gehen wir denn damit um? Also das hört sich ja erstmal für den Laien vielleicht ganz attraktiv an. Oh, das System hat hier Evidenz bewiesen. Müssen wir das differenzierter betrachten?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich sehr spannend, wie man jetzt sehen kann, was alles an Studien gemacht wurde auch. Also man ist jetzt wirklich nicht mehr an einem Punkt, wo man sagt, wir wissen nichts. Aber diese Studien als solches sind halt auch erstmal ein Haufen an Zeug, mit dem man irgendwie konfrontiert wird und wo man sich zurechtfinden muss. Es gibt total spannende Forschungen, die sich mit dieser Forschung auseinandersetzen. Ich komme just von einem Forschungsaufenthalt aus Finnland wieder und da gibt es den Kollegen Pekka Mertaler, der untersucht EdTech-Sprech und der hat sich ganz viele Artikel angeguckt, zum Beispiel über wie halt diese Evidenzen verkauft werden in diesen Artikeln. Und es ist hochinteressant, dass man nämlich ganz schön viele Artikel auch findet, wo Evidenz gepriesen wird, aber eigentlich ist wissenschaftlich gar keine Evidenz rausgekommen. Und da kann man ganz schön viel rumdrehen und draus machen, dass das sich doch ganz toll nach, das wirkt ja alles so super, anhört. Heißt aber nicht, und das finde ich ganz wichtig hier zu sagen, dass es nicht auch spannende Studien gibt, die zeigen, dass Digitalisierung tolle Wirkungen entfalten kann. Von der Forschung, die ich bisher in diese Richtung kenne, ist es aber so, dass die sagen, das muss total gut gestaltet sein, das muss richtig gut durchdacht sein, das geht nur in einem ganz bestimmten Kontext oder für eine ganz bestimmte Schülerklientel, in einem bestimmten Fachbereich und so. Also die Forschung, die gut ist, wo ich sage, da ist richtig viel hinter, die ist eigentlich, geht die eher in die Richtung zu sagen, langsam ist besser und vor allen Dingen eben auch ganz stark kontextbezogen, pädagogisch durchdacht, teuer, nicht gut auf ganz viel übertragbar und so weiter. Ich bin da ganz neugierig, auch auf das, was weiterkommt und ich habe garantiert auch immer nur einen Ausschnitt gesehen, aber da müssen wir eben auch gucken, wer produziert denn diese Evidenz gerade, die so auf den Markt geschmissen wird? Und dann gibt es auch ganz, ganz spannende Akteure, die meinen, sie sind auf einmal wissenschaftlich qualifiziert, Studien durchzuführen irgendwie und sind selber EdTech-Anbieter oder so. Also es lohnt auch mal ins Impressum zu gucken von so einer Studie. Also was sind überhaupt die Institutionen, die diese Studien durchführen und so. Also ja, Evidenz macht wieder ein neues Fass auf, ne? Also auch da braucht es einen selbstbewussten Umgang und irgendwie eine Art und Weise, wie mache ich das lesbar? Aber genauso die Aufforderung oder auch die Ermutigung dafür, sich in dieses Feld reinzuschmeißen, weil es ganz viel spannende Befunde gibt, die aber eben nochmal ganz deutlich machen, so eine Universallösung für alles und das setzen wir ein und dann wird es sofort besser. Das ist wirklich extrem naiv.
Ja, ich bin voll bei dir. Da gehen eigentlich jetzt ganz viele Türen auf, über die wir theoretisch noch sprechen könnten. Du hast
haben aber schon, keine Zeit.
Ja, wir haben leider keine Zeit, ob das jetzt der Bias ist, den ich immer mitmesse. Ich komme ja selbst aus der Verhaltenswissenschaft und habe ja Laborstudien durchgeführt und daher weiß ich, wie schwierig das ist, das zu messen, was ich wirklich messen möchte. Und wenn das dann noch in einem unkontrollierten Setting, also im Feld passiert, wird es natürlich dann noch mal schwerer. Also das ist, glaube ich, nur eine von vielen Herausforderungen.
Ja, ich finde auch da, also man hat ja eben ganz viel momentan dieses Narrativ und jetzt mit Corona eben noch mehr denn je, dass wir so wahnsinnig hinterherhinken und wir müssen jetzt voll auf die Tube drücken, damit wir irgendwie noch durchkommen mit der Digitalisierung und möglichst schnell, möglichst viel da irgendwie reinzubringen ins Schulsystem. Und wenn man eben auf die Studienlage schaut und auf die Evidenzen schaut, ist es halt schon bezeichnend, dass in der weiten Mehrheit davon gesprochen wird, das kann einen positiven Effekt haben in einer bestimmten Konstellation und es hat die Möglichkeit, das und das eventuell zu bewirken. Also es ist echt nicht ein Automatismus. Und das sollte einem auch ein Stück weit, glaube ich, Last nehmen, weil zum Beispiel, also es gibt da total spannende Forschung eben aus der Lehr-Lern-Forschung auch, dass man eben weiß, naja, aber ganz viel, was ich erstmal an Positivem in die Klasse reingebe, mehr Lehrkräfte, ja, irgendwie mehr Lernzeit oder irgendwie, also es gibt ganz viele Wege, einen positiven Effekt erstmal auf die Straße zu bringen, der fast wahrscheinlicher ist, als wenn ich das jetzt durch irgendeine Technologie meine, irgendwie zu erreichen.
Was du gerade angesprochen hast, es gibt einen ganz tollen Anbieter aus Dresden, der hat das geschafft. Der wollte eigentlich mit seinem Produkt was anderes bewirken und am Ende ist es eine ganz tolle Plattform für vor allen Dingen Schüler geworden, die sich untereinander vernetzen und gegenseitig helfen können, also auch über regionale Grenzen hinweg, wie du gerade schon gesagt hast. Und das finde ich eigentlich auch das sehr Motivierende und Inspirierende daran, wenn plötzlich auch vielleicht das ursprünglich entwickelte Produkt eine neue Funktion erfährt, von der der Entwickler so gar nichts wusste, aber dann tatsächlich da einen sozialen Impact erzielen kann. Und ja, das Produkt wird heute an vielen Schulen angewandt und ich finde es spannend, wie auch sowas weiterentwickelt wird. Wir haben jetzt mehr als drei Narrative besprochen. Wir haben, glaube ich, angefangen bei digitaler Ungleichheit, der digitalen Kluft, wie das zusammenkommt mit den Technologien, sind auch über das Bildungssystem mal gestolpert, an welchen Stellschrauben da gedreht werden muss. Wir waren bei meinem Lieblingsnarrativ, das ist die Personalisierung und Individualisierung. Und wir waren, was war unser letztes Narrativ?
Datafizierung hast du.
Die Datafizierung, genau, und Evidenz hatten wir auch noch mit drin. Ich glaube, was wir festhalten können an dieser Stelle ist, alle Narrative, die wir jetzt angesprochen haben oder auch nicht angesprochen haben, zeigen auf jeden Fall, welche Einstellungen und Wünsche vermittelt sind, eben auch mit Digitalisierung, Bildung ein Stück weit. Wir müssen aber immer auch aufpassen, dass die Rhetorik, auch das hast du mehrfach herausgestellt und das finde ich auch sehr wichtig, nicht dazu missbraucht wird, um falsche Erwartungen zu hegen und vielleicht sogar das Gegenteil zu erreichen. Bevor ich den Podcast beende, frage ich immer meine Gäste traditionell, möchtest du uns noch was mit auf den Weg geben? Hast du noch einen Gedanken, den du teilen magst?
Ich finde, du hast das ganz, ganz großartig gemacht. Man kann ja immer nur ganz kleine Ausschnitte irgendwie besprechen. Und ich hoffe, dass ein bisschen rübergekommen ist, dass es leider, wenn man mal so eine Schachtel aufmacht, so bunt wird, dass man erstmal vor lauter Komplexität überhaupt nichts mehr sieht. Und wenn das irgendwie Praktikerinnen und Praktiker hören da draußen, das geht nicht nur ihnen so, das geht uns Wissenschaftlern ganz genauso. Und deswegen versuchen wir da unseren Weg ein bisschen zu finden und irgendwie einen guten Mittelweg zu finden zwischen, es braucht diese Komplexität, damit wir wirklich uns gut damit auseinandersetzen können. Es wird leider nicht so sein, dass wir sagen können, Digitalisierung pro oder contra oder der Mensch ja oder nein oder welches Tool ganz genau kann ich bedenkenlos benutzen. Das wird nie so sein, wenn man aus so einer Perspektive kommt, sondern es wird immer eine Gegenfrage geben und es wird immer Gemeinheiten geben und Unbequemlichkeit und damit macht man sich leider immer so ein bisschen unbeliebt. Aber, und das war, vorhin kam das kurz auf, ich habe es einmal schon gesagt, ich möchte es nochmal sagen, dass wirklich der Weg das Ziel ist und je mehr Menschen sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, desto mehr können wir gewinnen und kommen dahin, wo ja auch eigentlich mal die KMK hin wollte und das BMBF, nämlich zu sagen, wir brauchen wirklich digitale Souveränitäten, umgehen können mit Unsicherheit in der Zukunft, mit hochkomplexen Umwelten, weil genau dieses Miteinander sprechen über solche Fragen macht uns halt fit für das digitale Zeitalter und nicht das Folgen, das blinde Folgen von Lernplattformen, weil man meint, oh wunderbar, check, brauche ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Und deswegen ist es zwar unbequem, aber in dem Moment schon das Ziel erreicht.
Das war ja eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Doch, ich danke dir erstmal für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch, für den schönen Austausch. Es hat mir wie immer sehr viel Freude gemacht, mit dir hier sprechen zu dürfen. Das Thema Digitalisierung und Datafizierung wird uns auch in den kommenden Folgen weiter beschäftigen. Da habe ich auch spannende Gäste. Doch für den Moment verabschiede ich mich erstmal aus diesem heutigen Podcast. Nochmal, Sigrid, herzlichen Dank an dich für deine Zeit, für deine Inspiration und deine Gedanken. Und ich freue mich, wenn die Podcast-Folge geteilt wird mit Kolleginnen, mit Freundinnen, die sich für das Thema interessieren oder vielleicht auch in das Thema einsteigen wollen.
mehr zum Thema und weiterführende Literatur und auch Verlinkungen zu ausgewählten Projekten von Sigrid findet ihr dann auf unserer Webseite zur Podcast-Folge. Und ich bin sicher, Sigrid wird den Podcast dann auch sehr gerne am Ende teilen.
Sehr gerne, und ich bedanke mich auch sehr bei dir. Das hat großen Spaß gemacht und ja, mich total gefreut, heute ein Stündchen mit dir zu plaudern.